Gut, dann lass uns anfangen. Ja, hier ist der Titel der heutigen Lektion: Hoffnung, die frohe Gewissheit. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie wir sehen werden, wo die ersten Christen sehr hoch gehalten haben. Und ich würde sagen, heute habe ich so leicht den Eindruck, dass dieses Thema manchmal untergeht. Oder ja, es wird sehr viel geredet über die Wiederkunft Jesu, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass für einige das Thema Wiederkunft Jesu mehr so ein Thema ist, was etwas beängstigend ist oder so, ja, ein Glaubensbekenntnis. Aber für die ersten Christen war das eine Freude, Hoffnung als Freude. Hoffnung als Motor, Hoffnung als Quelle von Kraft. Ne? Lass uns mal diesen Vers zusammenlesen. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Halleluja. Amen. Hebräer 10, 23. Ne? Ja, danke. Ja, Hoffnung. Hier steht Bekenntnis der Hoffnung. Das heißt, dass man sagt, dass man hofft. Dass man nicht aufhört zu sagen, ich hoffe. Dass man bekennt, dass man hofft. Das heißt, dass man zugibt, dass tief in uns wir hoffen. Das heißt, dass wir erwarten, dass wir eine Erwartung haben. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und interessanterweise ist ja unser ganzer Glaube auf Verheißung aufgebaut. Unser ganzer Glaube, weil wie können wir wissen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Ja, weil die Propheten es vorhergesagt hatten, dass der Messias kommen würde und dies und jenes machen und dies und jenes würde in sein Leben passieren. Das sind Verheißungen und die sind in Erfüllung gegangen. Und dadurch, dass sie in Erfüllung gegangen sind, wissen wir, dass unser Glaube steht. Aber es gibt auch Verheißungen, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind und die können wir dann gleichermaßen auch festhalten. So wie wir glauben, dass Jesus, das heißt dieser Mann, der vor 2018 Jahren in Israel gelebt hat und Jerusalem und Samaria, Galiläa etc. Dort gelebt hat und gepredigt hat, dass der, genau der Nazarener, dass der Sohn Gottes ist, genau den gleichen Grund, was wir haben, an ihn zu glauben, ist auch der Grund, was wir haben, zu glauben, dass er wiederkommt oder dass die Zukunft viele Sachen hat, die uns erwarten. Und in unserem Fall, da wir an Jesus glauben, viele dieser Sachen sind frohe Botschaft, sind glücklich, sind gut. Ja? Und den gleichen Grund zu hoffen. Hoffnung ist quasi ein Glaube, was in die Zukunft gerichtet ist. Ja, Glaube an Jesus ist ein Glaube, ein Vertrauen teilweise an der Vergangenheit, dass er existiert hat und so weiter, aber auch in der Gegenwart. Glauben an ihn, Vertrauen, dass er gegenwärtig ist oder dass er Gebete erhört und dass er Gott ist etc. Und Hoffnung ist, ja, wenn wir in die Zukunft schauen, was wird morgen sein? Was bringt der morgige Tag oder was bringt das nächste Jahr oder das nächste Jahrzehnt? Ist das gut? Ist das schlecht? Werden wir sehen. Auf der nächsten Seite, die Überschrift heißt objektive Hoffnung. Ich habe die Hoffnung in zwei Aspekte geteilt. Das erste, die objektive Hoffnung. Ja. In der Welt da draußen bedeutet das Wort Hoffnung ja etwas ganz anderes als für uns, ne? Weil in der Welt heißt Hoffnung eine Ungewissheit. Wir hoffen, dass es morgen sonnig wird, ne? Wir hoffen, dass wir Glück haben in ein Geschäft oder so. Das heißt die Ungewissheit. Aber für uns bedeutet Hoffnung genau das Gegenteil, die Gewissheit, dass wir bestimmten Sachen entgegengehen. Das ist nicht abhängig von Glück. Für uns bedeutet Hoffnung Gewissheit. Hoffnung heißt Gewissheit, dass viele Sachen geschehen werden, die die Zukunft betreffen, die ganzen Prophezeiungen, die die Zukunft betreffen, dass die in Erfüllung gehen. Das ist für uns Hoffnung. Bianca, würdest du bitte hier diesen Vers Epheser 2, 12 bitte lesen?
Keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott.
Ja, die Menschen ohne Jesus, naja, er sagt immer ja früher, das heißt, in der Zeit des Alten Testaments hatten die Heiden keine Hoffnung. Das heißt, ihr Leben war ein Leben nur auf der Welt, quasi. Ja, weil unsere Hoffnung ist, dass, oder unsere größte Hoffnung ist, dass nach dem Tod bestimmte Sachen geschehen werden, dass wir ja mit Jesus sein werden und so weiter und die Freude haben werden und so. Jetzt das meiste geht in dieser Richtung. Und die Menschen ohne Jesus, die haben keine wirkliche Hoffnung. Das heißt, die Hoffnung von denen ist immer diese Ungewissheit. Ja, ich hoffe, dass es besser geht. Ich hoffe, dass nächstes Jahr die Lage der Welt sich verbessert, etc. Ich hoffe, so ist die Hoffnung der Menschen ohne Jesus. Und darum sagt hier der Apostel Paulus, dass die Menschen keine Hoffnung hatten, dass diese jetzt die von Epheser, diese Leute, diese Geschwister von Epheser, die jetzt glauben, früher keine Hoffnung hatten. Das heißt, die lebten wie mit dieser Begrenzung. Ja, wenn wir sterben, dann ist alles aus, so wie viele heute sagen. Wenn wir sterben, ist alles aus. So denken viele, ist falsch, der Gedanke. Aber die haben keine Hoffnung, die haben keine Gewissheit, dass irgendwas geschehen wird. Und diese objektive Hoffnung, die wir haben, ist eine Hoffnung auf die Verheißungen. Gott hat vieles versprochen. Und wenn wir das dann studieren, wenn wir die Bibel lesen und schauen, ja, was sagt die Bibel über die Zukunft, dann können wir Hoffnung haben. Das heißt wissen, was wird in Zukunft geschehen. Und das soll uns trösten. Belgis, würdest du bitte Römer 15, Vers 4 lesen?
Zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir auch das Ausharren und den Trost der Schrift hoffen lassen. Römer 15, 4.
Ja, alles, was zuvor geschrieben worden ist, die Schriften, das Alte Testament, das Neue Testament, ja, obwohl hier in diesem Fall Paulus mehr das Alte Testament meint, aber für uns heute gilt das Gleiche. Das Alte und Neue Testament sind die Sachen, die zuvor, das heißt vor Zeiten geschrieben worden sind, die ja haben viele Nutzen, Belehrung und so weiter, aber auch Hoffnung. Genau deswegen, weil diese Schriften viele Prophezeiungen haben, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Das heißt, die noch warten, die noch in der Zukunft liegen. Ja, Hoffnung zielt immer logischerweise auf Unsichtbares, was noch nicht gegenwärtig ist. Auch unsere Errettung ist Hoffnung, weil sie in der Zukunft liegt. Jesus hat den Preis schon bezahlt, wir haben schon den Pfand, aber sind noch nicht definitiv und unmittelbar mit ihm. Bianca, würdest du bitte hier Römer 8, 24 lesen?
Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn darum, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Römer 8, 24.
Ja, ganz logisch, was Paulus hier sagt, ganz logisch. Ähnlich wie bei das Thema Glauben, ne? Das Thema Glauben war auch so, hatte so auch diese Nuance, dass man nur glauben kann an Sachen, die man nicht sieht, die man nicht beweisen kann oder die man nicht vermessen kann und so. Und so auch die Hoffnung, die liegt in der Zukunft. Wir können nicht die Hoffnung nicht beweisen, wir können die Zukunft nicht hierher bringen, dann würde sie aufhören, Zukunft zu sein. Wenn die Zukunft die Gegenwart ist, dann ist die Zukunft nicht mehr Zukunft. Und hier auch die Errettung. Natürlich hat Jesus unsere Sünden vergeben. Und das wissen wir einfach, weil wir das auch fühlen. Diese Vergebung, dass diese Last weggegangen ist. Und auch dieser Pfand, ne, sehr interessant, dass hier 2. Korinther 5,5 redet über den Pfand. Das heißt eine Garantie, weil es gibt Leute, die behaupten, man kann nicht wissen, ob man errettet ist oder nicht. Aber das ist falsch, weil es steht, dass der Heilige Geist der Unterpfand der Errettung ist. Das heißt die Garantie. Garantie, das ist ein Pfand ist ein Gegenstand, das uns garantiert, dass wir ein anderes Gegenstand bekommen werden. Und der Pfand der Errettung ist der Heilige Geist. Die Tatsache, dass der Heilige Geist in uns ist, ist die Garantie, dass wir errettet werden. Das heißt, in Zukunft, wir werden errettet, weil wir noch in dieser Welt leben, in dieser Erde leben, in dieser sündvollen Welt, ne? In dieses Kosmos, wie die auf Griechisch man sagt, das heißt diese Zeitspanne, wo Satan noch Kraft hat, etc. Das heißt, wir warten noch die Vollkommenheit. Wir warten noch, dass wir bei Gott von Angesicht zu Angesicht sind, etc. Das heißt, das ist alles noch Hoffnung. Aber ist schon, wir haben schon diesen Pfand, wir haben schon diese Garantie und teilweise leben wir auch schon, erleben wir, erfahren wir schon diese Errettung. Durch die Freude, die wir haben in unserem Herz, die Freude am Herrn, die Freude, dass man den Herrn hat, dass man an ihn glauben kann oder dass er jeden Tag beweist, dass er Gebete erhört und so weiter. Hier sehen wir schon langsam, wie Hoffnung ein wichtiges Thema ist, was uns Freude geben kann. Hoffnung, das heißt die Gewissheit, dass wir diese ganzen Verheißungen bekommen werden. Hier nächste Überschrift, die Hoffnung auf Auferstehung und Gerechtigkeit. Die Auferstehung aller Menschen wurde von vielen Propheten Jesus und den Aposteln gelehrt. Darum ist sie eine Grundlehre und Grundhoffnung unseres Glaubens. Auch die Gerechtigkeit ist ein Gegenstand der Hoffnung, dass der Tag kommt, an welchem alle Menschen vor Gericht gebracht werden. Immer wenn ich jetzt dieses Wort Hoffnung benutze, ne, dann muss ich ein bisschen schmunzeln, so, weil ich immer in Erinnerung habe, so was dieses Wort Hoffnung in der Welt bedeutet. Ne, wir müssen wirklich festhalten, dass Hoffnung Gewissheit bedeutet, die Gewissheit der Auferstehung. Die Auferstehung aller Menschen ist eine Gewissheit. Alle Menschen, sowohl Gläubige, Ungläubige, sowohl die Böse, auch wie die nicht so Bösen, etc., alle werden auferstehen und alle werden vor Gericht gebracht. Und die glaubenden Christen werden vor dem Richterstuhl Christi und die Nichtglaubenden vor dem Weißen Thron, etc., habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und hier Galater 5,5, lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Belkis, wenn ich mich falsch lege, oder? Na, okay.
Warten im Geist auf Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Galater 5,5.
Diese Gewissheit, das heißt diese Hoffnung, Hoffnung ist Gewissheit, die Gewissheit der Gerechtigkeit. Was bedeutet das jetzt ganz konkret, Gewissheit der Gerechtigkeit? Weil auf der Welt viele Ungerechtigkeiten geschehen. Wenn wir dann nur so denken, die ganzen Kriege und die ganzen Kriminellen und die ganzen Übeltäter und die ganzen Räuber und Mörder und die Menschen, die uns beleidigen oder die Menschen, die uns Böses antun oder dass man zum Beispiel jetzt einen Job verloren hat, weil jemand gegen uns gelogen hat zum Beispiel oder tausend andere ähnliche Sachen, die jetzt mit Gerechtigkeit zu tun haben. Das heißt, die Welt ist sehr ungerecht. Es gibt Gott sei Dank diesen System, die Justiz, die sehr viele Ungerechtigkeiten entgegenwirkt, ist schon sehr gut. Früher gab es sowas nicht, ich sage vor 3000 Jahren oder so, da gab es meistens sowas nicht, schon sagen wir so in den Anfängen. Das heißt, die Leute, viele wurden unterdrückt, viele haben ganz, ganz viele Ungerechtigkeit erlitten und sie konnten sich nicht wehren und so weiter. Aber heutzutage auch auf der ganzen Welt gibt es ganz, ganz viele Menschen, die viele Ungerechtigkeiten erleben und sich nicht wehren können. Ja, und einmal habe ich einer Frau ein Zeugnis erzählt und so über Gott oder bin ins Gespräch gekommen über Gott. Und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube oder mir fällt schwer, an Gott zu glauben, weil es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt gibt. Und dann musste ich sagen, ja, mein Glauben an Gott, der bestärkt sich durch diese Gewissheit, dass es Gott gibt und dass der Tag kommt, wo Gott die ganzen Ungerechtigkeiten richten wird. Die Bösen, ne, die sterben manchmal reich und unbestraft und viele Arme, ne, leiden Ungerechtigkeiten und so weiter. Aber es kommt der Tag, wo alle vor Gericht gebracht werden. Und das ist eine ganz wichtige Gewissheit. Ganz wichtige Hoffnung, ne? Hoffnung, Gewissheit. Nächste Überschrift, Hoffnung auf Entrückung und Himmel. Ja, wie gesagt, die Prophezeiungen, die die Zukunft betreffen. Was sind diese Prophezeiungen? Ja, das baldige Eintreten der Entrückung, unteilbar und plötzlich in der Gemeinde Gottes, dem Leib Christi, um sich mit ihm in der Luft zu treffen. Das heißt, das ist das nächste Geschehen in den biblischen Prophezeiungen. Die nächste Prophezeiung, die uns erwartet, oder das nächste Ereignis, was uns erwartet. Natürlich erwartet uns dieses Geschehen schon 2000 Jahre. Aber Gott will, dass viele Menschen gerettet werden. Das steht auch. Ne? Uns scheint es so, dass es lange dauert, aber Gott will, dass viele Menschen gerettet werden. Aber das nächste Geschehen ist die Entrückung. Die erwarten wir. Die kann genau jetzt in einer Sekunde geschehen oder morgen oder nächste Woche. Wir wissen nicht, aber das ist die nächste von den ganzen Prophezeiungen, die die Zukunft betreffen. Die Entrückung ist die nächste, das nächste Geschehen ist, was wir erwarten. Ja, und das Leben im Himmel, das Leben mit Gott, der Ort, wo die Freude, das Licht, die Gegenwart Gottes alles erfüllt. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Noch heute habe ich gearbeitet in einer Übersetzung von einem Heft, und das heißt Vorbereitung auf die Taufe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, dieses Heft. Wenn ihr Interesse habt, gut, Halleluja. Ne? Und das übersetze ich momentan zum Portugiesischen. Und da habe ich auch vieles über Hoffnung geschrieben. Und um zu erklären, den Unterschied zwischen unserem heutigen Körper und dem Körper, was wir haben werden in der Ewigkeit, hat der Apostel Paulus einen Vergleich gemacht. Der Samen und die Pflanze. Samen und Pflanze. Er hat gesagt, unser Körper heute ist so wie ein Same. Und nach der Auferstehung wird unser Körper so sein wie eine Pflanze. Nur dass wir, Halleluja, ne, so ungefähr den Unterschied verstehen. Das heißt, unser heutiger Körper ist so schwach, ist so klein. Und unser Körper später wird so stark sein, wird so viele Fähigkeiten haben. Ne? Das ist unsere Hoffnung, unsere Gewissheit. Das wissen wir, dass es geschehen wird, weil es prophezeit wurde. Lass mal sehen, jetzt ist Bianca, ne? An der Reihe.
Welcher?
Kolosser 1,5.
Ach so, okay. Um der Hoffnung sehen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Kolosser 1,5.
Eine wichtige Hoffnung, eine wichtige Gewissheit, dass wir ein Erbe haben im Himmel, ein Platz im Himmel, wie Jesus so sagt, eine Wohnung im Himmel, ne? Eine Wohnung, ein Haus. Ja, natürlich ist es ja keine Wohnung. Natürlich gibt es im Himmel keine Hochhäuser oder sowas in der Art. Das wird so anders sein, als wir uns vorstellen. Aber nur, dass wir so eine Ahnung haben, hat Jesus gesagt, ich werde euch eine Wohnung vorbereiten, ne? Ein Platz, ein Erbe. Halleluja. Halleluja. Ja, Nächste Überschrift, Hoffnung auf ewiges Leben und Herrlichkeit. Ewiges Leben. Ja, das ewige Leben ist, hat verschiedene Aspekte und eines dieser Aspekte ist die Gemeinschaft mit Gott. Aber das andere ist, dass es nicht aufhört. Ja, wenn wir zuerst das erste Mal das Wort ewiges Leben gehört haben, dann haben wir wahrscheinlich in dieses Aspekt gedacht. Ein Leben, was nie endet. Und das ist auch unsere Hoffnung, unsere Gewissheit, dass es nicht enden wird. Es wird nicht enden. Und ich sage oft, niemand stirbt. Niemand stirbt. Wir gehen nur woanders hin. Niemand stirbt. Sei es jetzt glaubender Christ oder nicht, niemand stirbt. Alle Seelen sind ewig. Alle Seelen werden nie erloschen, nie gelöscht. Und das ist unsere Gewissheit, dass es weitergeht. Wenn wir sterben, werden wir in einem anderen Ort sein. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, ob es jetzt im Schoß Abraham ist oder auf die Wolken mit Jesus etc. Aber es wird herrlich sein, so oder so wird es herrlich sein. Das ewige Leben ist eine Weiterführung. Weiterführung. Ich sage, die Menschen sterben nicht, niemand stirbt. Es geht einfach weiter. Nur es wird anders. Wer mit Jesus gelebt hat, der wird mit Jesus sein. Wer nicht mit Jesus gelebt hat, wird dann in ein Ort sein, wo Jesus nicht ist. Das heißt, es geht einfach weiter. Nur, dass diese Orte dann quasi multipliziert, Multiplikationen sind von diesen Faktoren. Der Ort, wo Jesus ist, da ist viel Freude, viel mehr als auf dieser Erde. Oder, ja, wir haben ein bisschen Freude auf dieser Erde, aber dort wird es die wahre Freude sein. Und die Menschen, die ohne Jesus gestorben sind, die werden leiden, weil sie konfrontiert werden sein mit ihren Lüsten. Das ist die Art, wie ich das erkläre. Dort wird es viele Sachen nicht geben oder alle Sachen nicht geben, die es auf Erden gibt, wo die Menschen sich betäuben. Weil die Menschen ohne Jesus, die betäuben sich die ganze Zeit. Sei es jetzt mit Alkohol, Drogen oder andere Sachen oder Lüste oder alles oder Zeitvertreib. Alles sind Arten, wie die Menschen sich betäuben. Und auf der anderen Seite wird es diese Betäubungsmittel nicht geben. Da werden die Leute konfrontiert werden mit der Realität, dass sie ein Vakuum haben in sich, die nur Jesus erfüllen kann, aber dann ist es zu spät, um Jesus zu suchen. Hoffnung auf ewiges Leben in Herrlichkeit. Und immer wenn ich den Vers Römer 3,23 lese, diesen bekannten evangelistischen Vers, wo es steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollte, oder verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Dieser Vers, der beeindruckt mich sehr, weil das heißt, die Menschen ohne Jesus, die verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Gott hat den Menschen herrlich geschaffen und Gott will, dass der Mensch mit ihm sei in der Herrlichkeit. Und Gott schenkt uns schon heute ein Stück Herrlichkeit durch diesen Frieden, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, durch seine Gaben und durch die Liebe und so weiter. Aber später wird es dann die Herrlichkeit in Fülle sein. Halleluja, Halleluja. Ja, die Gewissheit, dass die Glaubenden die Herrlichkeit Gottes sehen und erleben werden, wird oft im Neuen Testament betont. Das müssen wir uns mal unter der Zunge zergehen lassen, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Das heißt, Gott in seinem Glanz, Gott in seiner Macht, Gott in seiner schönen Seite sozusagen, in seiner Pracht und so weiter, dass wir das sehen werden. Halleluja. Da fehlen einfach die Worte, um das auszudrücken, die Freude und den Lob, was ich verspüre in diesem Moment, wenn ich darüber nachdenke. Das sind alles objektive Hoffnungen. Das heißt Hoffnungen, die Gewissheiten sind Und es geht noch weiter. Hoffnung auf Erbe, Lohn und Kronen. Weitere Verheißungen. Erbschaft. Gott hat den Heiligen eine Erbschaft hinterlassen. Sein Reich. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran. Ich vergesse das immer. Ich denke, Belkis, ne? Belkis, das ist... Ah, les mal bitte... Tipp. Genau, Kolosser 1,12 ist gut.
Vater, Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Kolosser 1,12.
Teilhabe am Erbe der Heiligen. Wenn man so denkt, was die Leute so machen, wenn sie erben, oder wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein paar Geschwister was erben oder so von den Eltern, dann streiten sie sich manchmal oder sehr oft sogar. Hier gibt es Streit, weil ne, um ein paar hunderttausend Euro oder so, das sind nicht Kleinigkeiten, und dann gibt es viel Zoff und so weiter. Und unser Erbe ist doch tausendmal, das heißt unermesslich größer als ein paar hunderttausend Euro. Unser Erbe ist das Reich Gottes, das heißt eine Wohnung im Himmel. Halleluja, Halleluja. Ne? Wie viel Kraft investieren solche Menschen, die jetzt vor Gericht ziehen und ihren Geschwistern verklagen oder so, wegen ein paar tausend Euro, Erbschaftsteilung und so. Umso mehr sollten wir Kräfte einsetzen, damit wir diese Erbschaft antreten. Dass wir das nicht verlieren. Ne? Halleluja, Halleluja. Ein weiteres Wort, Lohn. Das Wort Lohn, ne, was auf Deutsch so ganz klar ist, Lohn heißt eine Bezahlung für eine Arbeit. Und dieses Wort wird sehr oft im Neuen Testament benutzt. Lohn. Das heißt, dass wir arbeiten und Gott wird uns, ja, ich sag mal, belohnen. Ne? Belohnen ist schon so ein besseres Wort als ausbezahlen. Ne? Ausbezahlen wäre so ganz hässlich. Aber belohnen ist schon ein bisschen schöner. Ne? Das heißt, alles, was wir tun, tun wir aus Liebe zu Gott und nicht, ja, ich arbeite, weil ich will, dass mir Gott das ausbezahlt, was ich für ihn getan habe. Nicht in diesem Sinn. Aber trotzdem sagt das Neue Testament sehr oft, es ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst. Gott schaut, Gott wird das würdigen, unsere Liebe zu ihm. Das heißt, es wird Menschen geben, die für ihn, die große Sachen gemacht haben, und einen kleinen Lohn bekommen werden. Und es wird andere geben, die kleine Sachen gemacht haben und einen großen Lohn bekommen werden. Warum? Weil es zählt die Liebe zu Gott mit dem, was wir das gemacht haben. Und die Gehorsamkeit zu Gott, mit dem wir das gemacht haben. Weil viele arbeiten für Gott, aber fragen nicht Gott, was er möchte, dass man tut. Da ist schon eine kleine Sünde. Dass man sich selber Sachen ausdenkt, dass man meint, das wäre toll, dass ich das mache. Oder Gott würde das toll finden, wenn ich das mache, was falsch ist. Weil wir sollen nicht Gott sagen, was er gutheißen soll, sondern er soll uns sagen, was er von uns möchte. Ne? Das ist so ein Beispiel. Ne? Ein Beispiel. Und es gibt auch andere, die sagen, ja, ich habe viel Gutes getan für Gott und habe das ganz groß auf eine Tafel geschrieben oder irgendwo hingeschrieben. Ne? Stiftung so und so gestiftet von Gutmensch so und so. Ne? Und Jesus hat gesagt, die haben ihren Lohn schon empfangen, weil alle Menschen haben geklatscht und gesagt, wow, ne? Der Bill Gates ist so toll, weil er 1 Million Euro gegeben hat für Kinder. Und so, ne? Okay, ne, das heißt, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht, aber nur als Beispiel, so, ne? Wie das so ist, dass viele machen das, weil sie dann, ne, die in den Klatsch wollen, ne? Und darum sage ich, es gibt Leute, die ganz vieles tun und am Ende kleinen Lohn bekommen werden, und andere, die wenig tun, wenig, sagen wir so, menschlich gesehen, ne, die vielleicht 10 Jahre lang versucht haben, eine Person zu bekehren oder so zum Beispiel, ne? Da mitten in Afrika oder so, ne? Oder in Indien, ne? Zum Beispiel, es gibt Missionare, die jetzt ein Leben lang gearbeitet haben, im Urwald, in Indien oder so, und nur 3 Leute bekehrt haben, ne? Das heißt, weil es einfach schwer ist, weil die Leute eine andere Kultur haben und nicht offen sind für das Evangelium und so weiter und so weiter. Das heißt, Gott misst unsere Anstrengung mit einem anderen Maßstab. Und, aber er wird belohnen unsere Liebe zu ihm, die wir durch unsere Arbeit beweisen. Amen. Amen. Ja, 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 Schwester Belkis, das hast du ganz gut gesagt. Ne? Das mit dem Lohn ist ein kompliziertes Thema. Man möchte nicht hingehen und sagen, so Gott, jetzt zahlt mich aus und bitte, ne, schau mal, ich habe so viel für dich getan und so weiter. Ne? Das ist ganz falsch, ne? Das wäre ganz falsch, dieser Gedanke. Aber trotzdem erscheint diese Idee sehr oft im Neuen Testament und darum muss ich diese Idee erwähnen. Ne? Einfach, dass es, weil es da steht. Ne? Und das hilft auch manchmal, ne? Weil manchmal, es gibt auch Leute, die sagen, ja, wichtig ist, dass ich in den Himmel gehe und alles andere ist unwichtig. Diese Idee ist auch falsch. Und dass wir sagen können, hör zu, das ist nicht so, ne, dass man durch die Tür geht, ist wichtig, aber man muss auch dem schmalen Pfad gehen und für Jesus arbeiten. Ne, und so weiter. Es gibt Leute, die sagen, ne, wichtig ist, dass ich errettet bin und jetzt bin ich errettet, weil ich mich bekehrt habe, dann ist alles gut, mein Leben läuft weiter wie vorher, nur jetzt mit dem Unterschied, dass ich jetzt ein bisschen bete und ein bisschen in der Gemeinde gehe oder so. Ne. Das gefällt Gott nicht. Das heißt, die Menschen, die ihren Talent jetzt im begraben, ne, ihren Gaben begraben. Und dritter Punkt, Krone, Hoffnung auf Krone, das heißt Gewissheit, dass uns eine Krone erwartet. Was ist eine Krone? In der Bibel symbolisiert Krone Sieg und Macht. Sieg und Macht, ja, Sieg haben wir, das heißt Jesus hat den Sieg über Sünde, Teufel und so weiter, aber wir sollen auch siegen über die Sünde, über die Versuchung und so weiter. Und auch Macht, das heißt, in dieses Gleichnis von Jesus, von den Talenten, wurden die ersten zwei, denen wurde jetzt was gegeben. Denen wurde gegeben, dass sie über 10 Städte herrschen und der andere soll über 5 Städte herrschen. Das heißt, Herrschaft und ich stelle mir die nächste Zeit, weil es wird eine nächste Zeit geben, die heißt der tausendjährige Reich Christi. Tausendjährige Reich, ne? Tausendjährige Reich Christi. Dass in diesem tausendjährigen Reich wir regieren werden, aber in verschiedenen Posten. So wie der eine über 10 Städte regieren durfte, der andere über 5 Städte. Und so wie heute, es gibt die Bürgermeistern, es gibt Leute, die über ein Land regieren oder über ganz Deutschland oder und so weiter. Und so auch im Reich Gottes. Und wovon hängt das ab? Ich sehe das so, dass wir heute unsere Führungsqualitäten üben können, indem wir für Gott arbeiten und zeigen, dass wir in der Lage sind, verantwortungsvoll zu arbeiten. Und das wird Gott dann würdigen und sagen, so, du warst fleißig, du hast es ordentlich gemacht, du bist fähig, eine Stadt zu, ein Bürgermeister über eine Stadt zu sein im tausendjährigen Reich. Alles sind ein bisschen so Theorien, die ich auf verschiedenen Bibeltexte stütze, nur dass wir so ein Bild bekommen. Das mit den Kronen, wie ist das? Ne? Es gibt die Krone der Gerechtigkeit, Krone der Herrlichkeit, Krone des Lebens und so weiter. Alles wird uns verheißen. Das heißt, alles sind Hoffnung, Gewissheiten, die uns erwarten, Verheißungen, die uns erwarten in der Zukunft. Gut, das waren dann die objektive Hoffnungen oder Gewissheiten, objektiv, ne, auf Verheißungen, die die Bibel erzählt. Jetzt möchte ich ein bisschen über subjektive Hoffnung reden, weil subjektive Hoffnung ist das Gefühl der Hoffnung, ne, wenn man dieses Gefühl haben, wow, ne, Jesus kommt wieder, ne. Früher hatte ich so ein Problem, oder manchmal habe ich auch so ein bisschen ein Problem, wenn bestimmte Leute sagen, Jesus kommt wieder, weil einige sagen, pass auf dich auf, Jesus kommt wieder, ne? Oder mach dich bereit, Jesus kommt wieder. Das klingt negativ, weil die Botschaft, dass Jesus wiederkommt, ist nur eine glückliche Botschaft für uns Glaubende. Aber für Ungläubige ist es eine böse Überraschung, wenn Jesus seine Gemeinde entrückt oder wenn er kommt in Herrlichkeit und so weiter oder, ne, die Welt richten wird und so weiter. Für denen ist es eine böse Überraschung. Und wenn wir sagen, mach dich bereit, Jesus kommt bald, dann ist es eine, ne, quasi eine negative Botschaft, die sagt, ja, wenn du dich nicht bekehrst, dann kommt Jesus und wird dich bestrafen. Ja? Und damit habe ich ja ein Problem. Darum versuche ich nur im Zusammenhang oder nur in Kreisen über dieses Thema zu reden, wo quasi alle gläubig sind. Weil für uns glaubende Christen ist es die tollste Nachricht, die froheste Nachricht. Jesus kommt wieder. Maranatha, Jesus kommt bald. Und dann werden wir alles vergessen. Ne? Unsere tollstes Handy, was wir gekauft haben, dann werden wir lachen, wenn wir uns daran erinnern, wenn wir im Himmel sind. Ne? Halleluja. Ne? Und heute klammern wir uns so fest, ne, an solche Sachen und manchmal denken wir sogar, wie ich früher manchmal gedacht habe, Jesus, bitte komm nicht jetzt zurück, weil ich noch dieses Projekt habe und das noch kaufen will und, und das noch genießen will oder so. Ne? Ja, genau. Und wenn Jesus kommt, dann wird die Freude so groß sein. Wir werden alles vergessen. Wir werden lachen über die kleinen Sachen, die wir uns so beschäftigt haben auf dieser Welt. Ne? Ja, die subjektive Hoffnung ist das Gefühl, das aus der objektiven Hoffnung resultiert. Ja, natürlich ist die Hoffnung jetzt nicht wie die Welt. Die Welt, die hat keinen Grund, um Hoffnung zu haben. Wenn jemand in der Welt irgendwas hofft, dann ist es nur ein Gefühl, ein grundloses Gefühl, ein Gefühl, was nicht auf Tatsachen ruht. Aber unsere subjektive Hoffnung, unsere Freude auf die Zukunft, die resultiert aus objektive Hoffnung, das heißt auf Tatsachen, Sachen, die wir wissen, dass sie in Erfüllung gehen, weil alle Prophezeiungen, die schon in Erfüllung gegangen sind, zeigen uns, dass die anderen, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind, in Erfüllung gehen werden. Und darum sind wir gewiss und darum können wir diese Freude haben, diese Erwartung auf die ganzen, ne, Sachen hier, Erbe, Herrlichkeit und so weiter. Halleluja. Schwester Bianca, ne? Du bist dran, oder? Hebräer 6, 18.
Bianca ist rausgeflogen. Warte mal, ich muss sie wieder reinholen. Ach so, tut mir leid, da hat sie gar nicht mitbekommen.
Ja, okay. Ja, gut. Aha. Was war das Letzte, was du mitbekommen hast? Ich hatte gerade über subjektive Offers. Ja. Okay, dann wiederhole ich das mit der subjektiven Hoffnung. Diese subjektive Hoffnung ist das Gefühl, dieses Gefühl, was auch die meisten Leute so assoziieren mit dem Wort Hoffnung. Die meisten Leute assoziieren, wenn sie das Wort Hoffnung hören, mit ein Gefühl über die Zukunft, ein positives Gefühl, weil man hofft, dass alles besser wird oder so. Aber ja, wir haben auch ein Gefühl dass alles besser wird. Ne, aber dieses Gefühl, das ist nicht grundlos, sondern das hat viele Gründe. Nachdem wir alle studiert haben, was uns erwartet, die Zukunft, die Wiederkunft Jesu und seine Verheißungen und er, unser Erbe und so weiter, Kronen und Lohn und so, dann produziert diese Kenntnis auch das Gefühl. Gefühle, die sind Folge von Gedanken. Und wenn wir alle diese Gedanken haben und wissen, wow, Jesus wird uns entrücken gleich bald oder so, ne? Und dann fängt langsam dieses Gefühl an, dieses Gefühl von Hoffnung, dieses glückliche Gefühl. Und das ist die subjektive Hoffnung. So, Bianca, würdest du hier bitte Hebräer 6, 18 lesen?
Doppelte Sicherheit geben, durch die Zusage und durch den Eid. Und da Gott nicht lügen kann, ist auf beiden Seiten Verlass. Das soll uns einen starken Ansporn geben, dass wir unsere Zuversicht nicht preisgeben und an der Hoffnung auf die uns zugesagte Erfüllung festhalten.
Wir sehen, wie oft im Neuen Testament das Wort Hoffnung benutzt wird. Das ist auch so ein Wort, was man irgendwann, wenn man jetzt das Neue Testament liest, könnte man ein Auge drauf halten und sagen, jedes Mal, wenn ich das Wort finde irgendwo, unterstreiche ich dieses Wort oder male mit einer bestimmten Farbe. Und dann werden wir merken, wie stark für den ersten Christen dieser Gedanke, diese Idee der Hoffnung war. Glaubenserfahrungen bestärken die Hoffnung, das Ziel immer vor Augen zu haben und in Bedrängnis noch fester zu halten. Wir bleiben fest, weil wir das Ziel im Auge behalten und uns nicht von den Gegebenheiten ablenken lassen, unser Handeln ständig auf das Reich Gottes orientieren. Das heißt, wenn Prüfungen kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, dann liegt die Versuchung nahe, dass wir aufgeben, dass wir sagen, nein, ich glaube jetzt nicht mehr an Jesus oder ich gebe auf, etc. Und in diesem Moment ist auch wichtig die Hoffnung, das heißt diese Gewissheit, dass diese ganze Verheißungen, die wir jetzt studiert haben, die objektive Hoffnung, dass die in Erfüllung gehen. Und diese Glaubenserfahrung, das heißt im Moment, wo wir durch ein Tal gegangen sind und festgehalten haben und später gesehen haben, es hat sich gelohnt, Gott hat seine Verheißung erfüllt, das baut uns auf, so dass später, nach, ja, sagen wir Monate oder Jahre, wir schon besser vorbereitet sind auf andere Täler, Schwierigkeiten, Prüfungen, die kommen werden. Römer 5, 4, würdest du, Belkis, lesen?
Durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Römer 5, 4.
Ja, das, genau darum geht es. Wenn die Probleme, Schwierigkeiten kommen, dann wächst die Hoffnung, weil wir dann unser Auge auf die Zukunft richten. Weil wenn es uns schlecht geht, dann ist es leichter, an die Zukunft zu denken. Ja, wenn alles gut ist, dann denken wir, hoffentlich geht es immer so weiter. Ne? Und wenn es schlecht geht, dann denken wir, Jesus, komm bald wieder. Ne? Gut, das ist die Botschaft von Römer 5, 4. Gut, Folgen von Hoffnung. Wenn wir Hoffnung haben, was haben wir dann? Freude. Freude. Wenn wir wissen, dass wir auch verstehen werden, dass wir nicht mehr Schmerz haben werden, dass es keine Traurigkeit mehr geben wird, dass es keine körperliche Einschränkung nicht mehr geben wird, dann haben wir Freude, dann können wir uns freuen. Befestigung, ja, wenn wir immer wieder an diese Tatsachen denken, dann wird unser Glaube befestigt, weil dann können immer mehr, wie kann man sagen, die Winde können immer stärker werden, weil unsere Wurzeln dann tiefer sind. Weil diese Wurzel ist auch die Hoffnung, die Gewissheit, dass es hier nicht endet. Weil die Menschen ohne Jesus, wenn es Stürme kommen, dann geben sie gleich auf und werden entmutigt, ne, weil sie schauen nur auf das, was um sie herum ist. Aber wir blicken durch. Wir blicken in die Zukunft. Wir haben ein Teleskop sozusagen, dass wir ganz weit weg sehen können, ne, und merken, dass dieser Sturm, das hier in unserer Stadt weht, da in einer anderen Stadt nicht weht. Das heißt, ne, im übertragenen Sinn. Und im Reich Gottes überhaupt nicht, keine Stürme gibt. Ne? Halleluja, Halleluja. Bianca, würdest du hier Römer 12,12 lesen?
Hoffnung in bedrängende Zeit entstand. Seid beharrlich im Gebet. Römer 12,12.
Ja, fröhlich in Hoffnung. Ja, nachdem wir also alles das studiert haben, können wir merken, ja, Hoffnung macht fröhlich. Hoffnung macht fröhlich. Hoffnung kann jeden glaubenden Christen auf der ganzen Welt unabhängig von seinen Gegebenheiten fröhlich machen. Halleluja. Folgen von Hoffnung, arbeiten im Wert Gottes. Hatten wir vorher schon angesprochen, das mit dem Lohn, mit dem Lohn, dass wir dann eifriger arbeiten für im Werk Gottes bis ans Ende, weil wir diese Gewissheit haben, dass Gott das schätzt. Dass unsere Arbeit so klein ist, wie quasi eine Arbeit vom Kind, das versucht jetzt eine Tasse zu waschen und so, was die Eltern dann nachher dann noch berichtigen müssen und so. So ähnlich. Ne? Ich versuche das jetzt zu verbessern, das, was wir vorher geredet haben über Lohn. Ne? Unsere Arbeit ist so klein, so fehlerhaft und trotzdem, weil Gott so gut ist, er ist unser Vater, er würdigt trotzdem diese Arbeit, ne? Weil er unsere Anstrengung sieht hinter den ganzen Fehlern. Und Folgen von Hoffnung, Heiligung. Heiligung, was ist Heiligung? Wir werden im Heft Nummer 4 das Thema Heiligung ausführlich besprechen, aber heute sage ich es einfach mal so, bitte nicht vom Stuhl fallen. Heiligung ist Selbstreinigung. Ja, ne? Das heißt, Schwester, wer ist jetzt dann? Bianca? Bin ich richtig? Belkis, okay. Danke. Und Bianca, 1. Johannes 3,3.
Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist.
1. Johannes 3,3. Ne?
Genau.
Ja, wichtig, ne? Viele anderen Bibeltexten werden wir genau das sehen, dass Heiligung diesen Aspekt auch beinhaltet, die Selbstreinigung. Und hier steht, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Und sich ist so ein Reflektiv, das heißt ein Wort, was auf die Person selbst zeigt. Das heißt, wer Hoffnung hat, der tut auf sich selbst, mit sich selbst, Reinigung. Er reinigt sich. Warum? Ja, wenn wir keine Hoffnung hätten, dann können wir sagen, egal wie wir leben. Im Endeffekt sind wir alle unter der Erde und Punkt. Aber weil wir die Hoffnung haben, weil wir wissen, dass es nach dem Tod weitergeht, genau deswegen, was tun wir? Reinigen wir uns. Das heißt, wir meiden die Sünde, meiden das Böse. Wir verbessern uns. Wir machen uns Gott Jesus ähnlicher, weil wir die Hoffnung haben. Die Hoffnung ist unser Motor der Heiligung. Gut, nächste Überschrift, Hoffnung und Evangelisation. Die Hoffnung lässt uns mutig auftreten und verkündigen. Mal sehen, jetzt ist Belkis dran. Ne?
Hoffnung haben können wir die rettende Botschaft voller Zuversicht verkünden. 2. Korinther 3,12.
Was den Ungläubigen Verdammnis, Verurteilung und ewige Strafe in der Hölle erwartet, ist eine wichtige Information, die aber mit extremer Vorsicht weitergegeben werden darf, weil sie von den meisten als Hasspredigt empfunden wird, obwohl sie nichts anderes als die blanke Wahrheit ist. Wichtiger Punkt. Ne? Das heißt, wir müssen aufpassen, was wir den Leuten sagen. Ja, wenn du nicht glaubst, dann gehst du in die Hölle. Das sollten wir, sagen wir so, nur als letzte Mittel benutzen, weil, ja, Jesus, ja, das klingt quasi wie eine Drohung. Wenn jemand jetzt mit einer Pistole auf einen anderen zeigt und sagt, wenn du dies und das nicht tust, dann, ne, erschieße ich dich oder so, ne. Das heißt, die Leute machen Sachen, die die gar nicht tun möchten. Und so auch Leute, die sich gar nicht bekehren möchten. Aber wenn man sagt, ja, wenn du dich nicht bekehrst, gehst du in die Hölle, dann sagen, ja, okay, dann muss ich halt mich bekehren, obwohl ich es gar nicht möchte, ne. Nur dann, dass ich nicht in die Hölle gehe, ne. Das heißt, das ist dann nicht gut, weil der Grund, dass jemand sich bekehrt, soll nicht nur die Angst von der Hölle sein, sondern die Liebe zu Gott. Das ist wirklich ein großes, großer Grund, ein starker Grund, ne? Die Liebe zu Gott, weil Gott so gut ist und so liebvoll, ne? Und das ist Grund genug, ne? Und natürlich ist dann besser, wenn man da man schon ein bisschen negativ reden muss, weil man will, dass die Menschen errettet werden, und Errettung ist immer das Herausgehen oder herausgezogen werden von einer bedrohlichen Situation. Und diese bedrohliche Situation ist die Sünde. Und die Sünde ist das Brechen der Gebote. Dann kann man dann auch anfangen mit solchen Ideen über die Gebote Gottes oder über den Willen Gottes oder dass Gott nicht mag, wenn Menschen seine Gebote nicht halten oder sowas, ne? Das ist dann auch negativ, aber nicht so negativ, wenn man über die Hölle redet oder so, ne? Aber Hoffnung, was hat Hoffnung damit zu tun? Weil Hoffnung ist Gewissheit. Und wenn wir wissen, dass die Menschen verloren gehen und wir wissen, dass wir gerettet werden, dass wir in den Himmel gehen, dann soll es uns anspornen zu evangelisieren. Dass mehr Menschen mit uns gehen zum Himmel und weniger Menschen in die Hölle landen. Ne? Ganz logisch. Evangelisation beinhaltet auch unter anderem, von unserer Hoffnung zu erzählen. Die Art soll taktvoll, bescheiden und respektvoll sein. Bianca, ne? Bianca.
Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen. Wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid, antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt. 1. Petrus 3.
Das heißt, dieser gebotene Respekt, ne, weil auch manchmal Christen die falsche Einstellung haben. Es geschieht vielleicht öfter, als es mir lieb wäre, dass Christen sich für was Besseres halten. Und wenn sie jetzt Ungläubige ansprechen, dann sagen die ja, du böser Sünder, du gehst in die Hölle oder so. Ne? Und das ist dann respektlos und offenbart eine falsche Haltung von Arroganz. Ne? Und hier steht es ganz klar, Petrus sagt es, antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt. Wir sollen über unsere Hoffnung erzählen. Das heißt erzählen, dass man sich so freut, dass man, wenn wir sterben, dann zu Gott gehen, und wenn wir sterben, dann im Himmel gehen und so, ne? Das ist so schön und das sollen wir erzählen, ne? Und darum ist wichtig, dass wir uns dann auch die richtigen Gedanken machen, wie erzähle ich das am besten, so dass die Leute dann auch sich auch freuen, wenn die sagen, wow, das will ich auch, ne? Das will ich auch, weil evangelisieren, ich habe noch vor ein paar Tagen so dieser Satz nachgedacht. Evangelisieren heißt, Leute einzuladen, zu werden wie ich. Und so, wenn wir uns freuen über unsere Hoffnung, dass wir gerettet werden, dass wir mit Gott gehen und so, ne, und wir wollen sagen, Leute, kommt und, ne, habt auch die gleiche Freude, ne, wie ich, ne, lasst die Sünde und kommt, und dann werdet ihr auch zu Gott gehen und zum Himmel gehen, wenn ihr stirbt und so weiter, ne. Das ist dann eine bessere Art und Weise zu evangelisieren. Ne? Amen.